mit Tobias Strohsirk. Schön, dass Sie dabei sind. Wir widmen uns heute einem Sprachwissenschaftler, der vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt hat und der von heute aus betrachtet eine mindestens ambivalente und deshalb auch so interessante Figur abgibt. Und zwar geht es um Karl Meinhof. Das ist der Mann, der den deutschlandweit ersten Lehrstuhl für Afrikanistik innehatte, der sogar als Begründer dieser Disziplin gilt, der viel für die Anerkennung der sogenannten Bantu-Sprachen getan hat, der ihre Komplexität demonstriert hat, gezeigt hat, dass sie eben nicht primitiv sind und der trotzdem zeitlebens ein Rassist war, der an die Überlegenheit der Weißen geglaubt und den Verlust der deutschen Kolonien betrauert hat. Daran komme man selbst bei der, Zitat, wohlwollendsten Beurteilung seiner Person nicht vorbei. Das schreibt Ludwig Gerhard. Ludwig Gerhard ist emeritierter Professor für Afrikanistik, ein Nachfolger von Karl Meinhof an der Uni Hamburg. Und er hat Meinhof eine Biografie gewidmet. Deswegen ist er mir zugeschaltet. Schön, dass es klappt, Herr Gerhard.
Jo.
Als Autodidakt zu Weltruhm, so teasert der Verlag Ihre Darstellung an. Meinhof, 1857 geboren, war eigentlich kein Sprachwissenschaftler, sondern Landpastor in Pommern. Wie kommt denn so jemand überhaupt in Berührung mit afrikanischen Sprachen?
Er stammt aus einem Pastorenhaushalt und der Vater war interessiert an Missionen und veranstaltete in regelmäßigen Abständen Missionsfeste, zu denen dann auch Missionare eingeladen wurden, die von ihren missionarischen Erfolgen in Afrika berichteten. Das war also auch gleichzeitig Public Relation Veranstaltungen, wo Geld dafür geworben werden sollte, dass die Mission weiterarbeiten konnte. Diese Missionsfeste waren Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens. Das ganze Dorf hat eine Woche vorher schon gebraten und gekocht. Und insofern war da ein gewisser Anreiz gegeben, sich mit Afrika zu beschäftigen. Seine Liebe zur Theologie, die er studiert hatte, war nicht so furchtbar ausgeprägt. Also Sprachen hatten ihn eigentlich immer mehr interessiert. Und er kam dann, nachdem er wieder im Nachbarort seines Geburtsdorfes eine Pfarre angetreten hatte, hat dann angefangen, sich mit afrikanischen Sprachen systematisch zu beschäftigen und hat sozusagen als Autodidakt sich in Bantu-Sprachen eingearbeitet. Und da hat er gemerkt, dass das Duala, was er dazu fassen bekommen hatte, Beziehungen zu Swahili in Deutsch-Ostafrika hatte. Das sind ja nun erhebliche Entfernungen dazwischen, aber trotzdem, dass sich da so etwas wie Lautentsprechungen herausarbeiten ließen, wie sie zwischen Deutsch und Englisch und germanischen und romanischen Sprachen bestanden hatten.
Was wusste man denn damals über afrikanische Sprachen in Deutschland? Zu der Zeit, als Meinhof mit Duala in Berührung kam, gab es ja noch keinen Lehrstuhl, also kein akademisches Feld für Afrikanistik.
Es gab eigentlich überhaupt keine Gelegenheit, in Deutschland afrikanische Sprachen zu lernen. Das ergab sich dann erst in Berlin am Seminar für orientalische Sprachen. Das, was bekannt war, war allerdings zu einem erheblichen Teil in Missionen entwickelt worden. Ohne Missionare wäre eine afrikanische Sprachwissenschaft nicht denkbar. Die hatten dann also in den Kolonien auch schon mindestens in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts Wörterbücher und Grammatiken herausgebracht und benutzten die Sprachen ja auch im Kontakt mit Afrikanern.
1909 bekam Karl Meinhof ja dann einen Lehrstuhl für Afrikanistik, also den ersten seiner Art. Mhm. Jetzt mal aus so einer politischen Richtung gefragt, wieso hatte denn das Deutsche Reich ein Interesse an der Erforschung einerseits, aber eben auch an der Vermittlung der sogenannten eingeborenen Sprachen?
Ja, es ist so, dass die deutsche Kolonialverwaltung Anfang des 20. Jahrhunderts in eine Krise geraten war. Das war zu Aufständen gekommen in Deutsch-Südwest damals und der Kolonialstaatssekretär Dernburg hatte gemeint, das läge zum Teil daran, dass die Kolonialbeamten keine vernünftige Ausbildung bekommen hätten und dann eben in dieser fremden Kultur zu Fehlentscheidungen gekommen waren und wollte das verbessern, indem eine wissenschaftliche Ausbildung zunächst in Berlin am Seminar für orientalische Sprachen und dann ab 1909 am Kolonialinstitut in Hamburg eingerichtet wurde. Und da wurde dann Wert darauf gelegt, dass deutsche Kolonialbeamte ebenso wie Kaufleute und Missionare eine vernünftige sprachliche Ausbildung bekommen haben.
Wieso hat man das denn nicht umgedreht? Es ist ja doch auffällig, dass nicht wie in Kolonien anderer Länder das Deutsche in den deutschen Kolonien vermittelt wurde, sondern man darauf gesetzt hat, dass die Deutschen, die dorthin kommen, die angeborenen Sprachen erlernen.
Ja, anekdotisch kann man sagen, die Deutschen hatten Angst, dass die Afrikaner deutsche Gespräche unter den anwesenden Weißen verstehen könnten und daraus lernen könnten, dass es zum Beispiel in Deutschland Sozialdemokraten und Leute gab, die gegen Kolonien waren.
Also man hat befürchtet, dass das Deutsche ein Instrument der Selbstermächtigung werden könnte in den Kolonien.
Genau.
Jetzt habe ich schon angesprochen, mit seiner Forschung hat Meinhof ja eigentlich diese These, diese kolonialistische These widerlegt, wonach die afrikanischen Kulturen primitiv seien. Gleichzeitig hat er aber an der Überzeugung festgehalten, die Weißen seien den Schwarzen überlegen. Das ist ja eigentlich eine ganz massive kognitive Dissonanz. Wie war das denn möglich? Also wie hat es denn geschafft, diese zwei Positionen miteinander zu vermitteln?
Das ist etwas, was mir bei meiner Arbeit über das Leben auch nicht ganz klar geworden ist. Gut, ich meine, Meinhof steht da in einem gewissen Kontext, der zutiefst rassistisch gefärbt war. Und in Einzelfällen hat Meinhof sehr auf Augenhöhe mit Afrikanern verhandelt. Auf der anderen Seite, der prinzipielle Unterschied, das war wohl so weit in der deutschen Gesellschaft verwurzelt, dass es unmöglich war, da tatsächlich einen rassismusfreien Umgang zu pflegen.
Hat sich das denn auch direkt auf seine Forschung ausgewirkt? Erkennt man da Spuren seines Rassismus?
Ja, eindeutig. Das geht, sind nicht die ersten Arbeiten. Also seine Arbeiten zur vergleichenden Bantuistik, die 1899 und 1906 rausgekommen waren, sind weitgehend frei von rassistischen Ideen. Mhm. Er hat dann später im Jahr 1912 ein Buch rausgebracht, Die Sprachen der Hamiten, was seinen wissenschaftlichen Ruf nachhaltig geschädigt hat. Es geht darum, nachzuweisen, dass die hellhäutigen Rindernomaden, die in Afrika gelebt haben, eine höhere Kultur darstellen. Und er hat versucht nachzuweisen, dass diese Rindernomaden, wo immer sie aufgetaucht waren, auch verwandte Sprachen gesprochen hätten, um sie auf diese Weise auch sprachlich-kulturell zusammenfassen zu können. Und das ist gründlich schiefgegangen. Er hat da Sprachen zu fassen gekriegt, die aus sämtlichen afrikanischen Sprachfamilien stammen, wo einfach nichts zu machen war mit Nachweis von sprachlicher Verwandtschaft. Aber die Idee dahinter, dass also hellhäutige Rindernomaden nach Afrika eingewandert sind und da die Kultur gebracht haben, die liegt an der Wurzel dieses Buches und das ist natürlich schlimm rassistisch und einfach nicht mehr haltbar.
Wenn Sie sagen, das habe seinem, also Meinhofs Ruf geschädigt, wie schaut es denn aus?
Zunächst mal hat das Buch seinen Ruhm begründet und noch weiter verstärkt, den er schon durch seine bantuistischen Arbeiten hatte. Das war also damals durchaus im wissenschaftspolitischen Mainstream, sowas herauszubringen. Das sind dann erst jüngere Generationen, die im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg dann diese Hamitentheorie dekonstruiert haben.
Dann von heute aus gefragt, jetzt vielleicht nicht mit Blick auf diese, wie sage ich, ideologisch verzerrte Forschung, wie aktuell sind denn die Erkenntnisse, die Meinhof errungen hat? Ist der eher als historische Figur interessant oder spielt er tatsächlich noch eine Rolle?
Also seine bantuistischen Arbeiten sind im Grunde noch durchaus brauchbar und enthalten wichtige Informationen. Das ist also ganz klar, dass er da ganz wichtig gewesen ist. Dann später vieles von denen, auch seine großen zusammenschauenden Arbeiten aus den 30er und 40er Jahren, sind dann doch eben nicht mal mehr historisch interessant.
Das sagt Ludwig Gerhard, emeritierter Professor für Afrikanistik an der Uni Hamburg und Autor des Buches Karl Meinhof, das Leben des ersten Ordinarius für Afrikanistik. Erschienen ist es im Wallstein Verlag. Ja, besten Dank, Herr Gerhard.
Ja, danke.
Und das war's mit sozusagen heute mit einer Wiederholungssendung aus dem letzten Sommer. Frischen Stoff gibt's dann wieder nächsten Freitag bei uns, also einschalten. Tschüss, sagt Tobias Stosiek.